Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge bei Mein Buchcast. Wir sind SchülerInnen der Klasse 9c der Leibniz-Schule Offenbach am Main und stellen euch den Jugendroman No Game, Jetzt ist Schluss mit Schweigen von Natasha Friend vor.
Der Roman, der im Original The Wolves Are Waiting heißt, wurde von den Übersetzerinnen Sandra Knuffinke und Jessica Comina vom amerikanischen Englisch ins Deutsche übertragen und 2022 vom Magellan Verlag in Bamberg veröffentlicht. Im Roman werden Themen wie sexuelle Gewalt, die Rolle in der Öffentlichkeit, Solidarität versus Mobbing und der Feminismus besonders behandelt, da der Roman die Geschichte der jungen Highschool-Schülerin Nora Melchionda, die Opfer sexueller Gewalt wird, erzählt. In dieser Podcast-Episode werden wir uns mit der Autorin Natasha Friend, der Handlung und den Themen des Romans auseinandersetzen. Wir werden diskutieren, was uns an dem Buch gefallen hat, welche Aspekte uns besonders beeindruckt haben und welche Fragen es aufwirft. Wir hoffen, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet und dass ihr am Ende der Episode genauso begeistert von diesem Buch seid wie wir.
Die junge Frau Nora wurde Opfer sexueller Gewalt von drei männlichen Tätern, was vorerst ihr dunkles Geheimnis ist. Sie muss entscheiden, ob sie darüber spricht oder schweigt. Nora erhält unterschiedliche Reaktionen von ihrem Umfeld. Die meiste Unterstützung bekommt sie von ihrer besten Freundin Cam Dodd, ihrem Bruder Asher und ihrem Mitschüler Adam Xu, der in jener verhängnisvollen Nacht Schlimmeres verhindern konnte. Als klar wird, dass hinter dem Ganzen ein abartiges Spiel steckt, wird auch klar, jetzt ist Schluss mit Schweigen. Der Titel des Romans No Game hat zwei Bedeutungen. Einmal macht er klar, dass sexuelle Belästigung kein Spiel ist. Andererseits bedeutet Game im Englischen auch Beute und der Titel weist darauf hin, dass Frauen keine Jagdbeute für Männer sein wollen und dürfen. Wir haben aus ein paar Textstellen, die eigentlich über das ganze Buch verteilt sind, einen fortlaufenden Dialog zusammengestellt, der Noras Situation deutlich macht.
Cam und Asher stehen vor Noras Schlafzimmertür.
Denkst du, ist das alles in Ordnung mit dir, Cam?
Wird schon wieder, sie muss das alles erstmal verarbeiten.
Cam schüttelt den Kopf.
Sie kommt sicher raus, wenn sie soweit ist.
Plötzlich flog die Tür auf. Nora weinte nicht, aber ihre Augen waren gerötet.
Na super. Ihm hast du es also auch schon erzählt?
Was?
Ich habe ihm gar nichts erzählt. Ich wollte bloß sehen, wie es dir geht. Nach dem Training habe ich dich nicht gefunden und Anna meinte, du warst heute gar nicht da.
Glaubst du im Ernst, ich gehe erstmal eine Runde Hockey spielen, nachdem du mich vor allem bloßgestellt hast?
Hör mal, ich verstehe, dass du sauer bist, aber ich habe dich doch nicht bloßgestellt und schon gar nicht vor allen. Ich habe es unseren besten drei Freundinnen erzählt, weil sie sich Sorgen um dich machen.
Schon klar. Zum Glück sind die ja auch so gut im Geheimnis bewahren.
Sie werden es nicht weitererzählen. Nicht sowas. Tatsächlich waren wir uns alle einig, dass wir hier eine echte Chance haben. Oder nein, eigentlich sogar die Verantwortung.
Wir?
Ja.
Mit dir hat es ja wohl nichts zu tun. Und mit Anna und Chelsea schon gar nicht.
Doch, ich wohne nämlich auch in dieser Stadt. Es hätte genauso gut mit mir, Anna oder Chelsea passieren können.
Ist es aber nicht, sondern mir.
Genau, und es könnte wieder passieren. Jeden von uns.
Du weißt doch nicht mal, was passiert ist.
Deshalb habe ich mich über Rohypnol informiert, aber um das nachzuweisen.
Moment mal, Rohypnol, diese Vergewaltigungsdroge?
Oh Gott, das wird ja immer besser. Na schön, dann kann Cam dir ja jetzt auch die ganze Geschichte erzählen.
Nachdem Cam Asher die gesamte Geschichte erzählt hatte, war dieser sprachlos.
Na los, sag, ich hab dich gewarnt. Du willst es ja dringend loswerden.
Warum sollte ich das sagen?
Wenn du ständig so enge, kurze Kleidung anziehst, dann betrachten das manche Jungs als Einladung.
So, was hast du zu ihr gesagt?
Manche Jungs, habe ich gesagt. Und es ist echt doof zu hören, wie irgendwelche Typen darüber reden, dass sie meine Schwester abschleppen wollen.
Dein Problem, wenn du dich damit unwohl fühlst, nicht Noras.
Schon gut, du hast ja recht, Escher. Aber ich habe nicht auf dich gehört und jetzt kann ich an gar nichts mehr denken, als an diese verfickte Scheiße.
Escher war schockiert. Er hatte noch nie zuvor solche Wörter aus dem Mund seiner Schwester gehört.
Jetzt pass mal auf, Nora. Was diese Typen mit dir gemacht haben, hatte nichts mit deinen Klamotten zu tun. Gar nichts. Selbst wenn du einen winzigen Bikini angehabt hättest, wärst du nicht schuld gewesen. Kapiert?
Ja.
Und du, Escher, kapiert?
Kapiert.
Wenn das jetzt geklärt ist, können wir jetzt zur Polizei gehen.
Nein, wir haben doch gar keine Beweise.
Cam zog ihr Handy hervor und fing an zu tippen. Im nächsten Moment hatte Nora das Display vor ihrer Nase.
Tom Risley, Liam Sullivan und Alec McLerney, alles Spieler deines Vaters.
Ja. Ist mir egal, wer sie sind.
Wie jetzt ist dir egal?
Naja, die Namen ändern doch nichts.
Die ändern nichts? Die ändern wohl alles. Wir haben das Foto, wir haben das Video, wir haben genug Beweise, die Typen wegen ihrer Tat anzuzeigen. Wir müssen diese Typen anzeigen. Das ist deren Vorstellung von einem Spiel, Nora. Und die ganzen Kandidaten machen dabei mit. Irgendwer muss doch dafür sorgen, dass das aufhört.
Hör mal, mir ist schon klar, warum das wichtig wäre. Aber die Sache ist es mir nicht wert.
Was soll das heißen, was ist die Sache nicht wert?
Das soll heißen, dass mein Vater auf der Arbeit schon genug Stress hat. Da will ich ihn auf kein Loch mit in sowas reinziehen. Und jetzt lasst mich bitte in Ruhe.
Sie hatte die Namen und Gesichter. Und sie wusste, sie kann nicht mehr so tun, als wäre nichts mehr passiert. Nora schaltete den Fernseher an und schaute ihren Lieblingsfilm, um sich abzulenken.
Feminismus und Empowerment gehören zu den wichtigsten Themen, die im Buch behandelt werden. Feminismus ist die gesellschaftliche Bewegung, die für die Gleichberechtigung für Frauen kämpft. Empowerment nennt man in diesem Zusammenhang das Bestreben, Frauen in ihrem Kampf um Selbstständigkeit zu bestärken.
Die generelle feministische Bewegung ist ja durchaus gut, jedoch ist sie an manchen Punkten jetzt doch ein wenig außer Hand geraten. Jetzt zum Beispiel in Fitnessstudien ist es häufig so, dass Männer Frauen nicht mehr bereit sind zu helfen, da sie Angst haben, wegen sexueller Belästigung oder Missachtung des Privatraums der Frau angeklagt zu werden.
Also das kannst du nicht so generalisieren, weil Feminismus hat sehr viele verschiedene Strömungen, vom liberalen Feminismus, bürgerlichen oder marxistischen Feminismus. Aber diesen Punkt, den du jetzt ansprichst, naja, natürlich ist es jemandem unangenehm, wenn er im Fitnessstudio sitzt und sein Zeug macht. Da wünscht man sich nicht, dass jemand zu dir kommt und dich dabei stört, wenn wir das auf anderen Alltagsbereichen als Beispiel nehmen, auf der Straße, dann, ich meine, eine Frau ist hier, hat diese Situation mehrfach begegnet, auf der Straße von Männern angesprochen zu werden. Ich denke, dass es eine natürliche Reaktion ist, dass man als Frau erstmal Angst davor bekommt.
Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel bei einer Übung gerade Probleme hat und dann nach Hilfe fragt, ist häufig so, dass Leute sagen, oh nee, die hat jetzt irgendwo eine Kamera aufgestellt und filmt sich, während sie ihr Workout macht. Natürlich kann man das auch nicht generalisieren, aber jetzt nur als Beispiel. Dann wollen viele Männer jetzt eher weniger helfen, weil sie Angst haben, dass dann irgendwo auf Social Media hochgeladen wird, wie sie ihr helfen, aber dann das so hingestellt wird, dass sie in Wahrheit belästigt und dass er dann der Böse wird und dann überall gecancelt wird und was weiß ich noch alles.
Ich glaube, man kann den Unterschied zwischen Übergrifflichkeit und zu helfen auch unterscheiden. Also wenn jemand normal auf dich zukommt und nicht aufdringlich dabei ist, dann denke ich nicht, dass das auch dann als solch einen Fall interpretiert wird. Also Frauen trauen sich ja sowieso oftmals nicht, darüber zu sprechen. Und in den wenigsten Fällen wird es so passieren, dass eine Frau einen normalen Gespräch als Übergriff darstellen würde.
Also ich habe durchaus mehrere Fälle gesehen, wo jemand einer Frau einfach nur geholfen hat. Das konnte man auch durchaus sehen. Und es dann trotzdem als sexuelle Belästigung dargestellt wurde.
Also ich kann ja nicht für diesen Fällen sprechen. Ich kenne die Videos nicht. Wenn das so ist, dann ist es so.
Gut. Was ich auch noch erwähnen wollte, ist, dass ja nicht nur ausschließlich Frauen auch auf Straßen oder auf Privatarbeitsplätzen angesprochen werden, auch durchaus auf der Straße werden auch Männer angesprochen und auch vielleicht manchmal nach der Handynummer gefragt oder Snapchat, Instagram.
Natürlich ist das unangenehm für einen Mann. Ich weiß jetzt nicht, ob du dich darauf beziehst, dass Frauen auch Männer auf den Straßen ansprechen, aber mir haben auch männliche Freunde berichtet, dass sie von anderen eher kräftigeren Personen gecatcalled wurden und dass das eine super unangenehme Situation ist. Also ich muss ja auch sagen, bei solchen Situationen geht es hier um ähnliche Machtgefälle, wie wenn eine Frau auf der Straße gecatcalled wird. Also Catcalling ist aufdringliches Nachfragen und wenn man halt normal fragt und dann die Person Nein sagt und man dann weggeht, dann ist das auch okay so. Vielleicht passiert es, aber mehrfach passiert es bei Frauen. Also das ist auch strukturell gesehen so. Frauen sind in jedem Bereich unserer Gesellschaft benachteiligt. Sie müssen Care-Arbeit treiben, sie werden in schlecht bezahlteren Jobs getrieben und sind auch nachgewiesen auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt.
Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass Frauen in schlechter bezahlte Jobs getrieben werden, sondern dass die Interessen des jeweiligen Geschlechtes sich auf andere Themenbereichen beziehen. Ich würde jetzt als Beispiel auch, ganz aktuell war das bei uns, wir hatten auf der Leibniz-Schule die IT-Woche für nur Mädchen. Das gab es nicht für Jungs, auch nicht in anderen Bereichen, wo Jungs vielleicht unterbesetzt waren. Aber da haben mir auch viele dieser Mädchen berichtet, dass sie dieses Themenbereich IT überhaupt nicht interessant fanden und das diese Woche generell nicht wirklich toll fanden.
Es ist ja nachgewiesen, soziologisch nachgewiesen, dass Geschlechtsrollen eigentlich ein soziales Konstrukt sind und man kann eigentlich nicht sagen, dass Frauen sich für dem oder dem interessieren, weil an sich interessiert sich biologisch die Frau nicht für schlecht bezahltere Jobs in dem Sinne im Bereich Erziehung oder manche Frauen, die als Reinigungskräfte arbeiten. Das ist nicht so. Historisch gesehen hat die Frau immer die Erziehung und die Care-Arbeit zu Hause gemacht, weil die Frau klein gehalten wurde und als schwach und sich das so auch auf dem Arbeitsmarkt entwickelt hat. Und ich muss auch sagen, das ist auch ein Problem des Systems, dass diese Jobs schlecht bezahlt sind. Und es ist so passiert, dass die Frau auch weiterhin damit unterdrückt wird, ärmer bleibt, indem man diese systemrelevante Jobs wie Erziehung schlecht bezahlt hält.
Ja, natürlich ist das ein großes Problem, dass Erziehung und generell Care-Arbeit jetzt nicht bezahlt wird. Aber zu dem Punkt, dass die Frauen dort eingeordnet wurden, also für mich klingt das eigentlich nur relativ logisch. Ich möchte das jetzt nicht sexistisch meinen, aber wenn du als Frau das Kind zur Welt bringst, dann wäre es für mich in meiner Ansicht jetzt logisch, dass sie dann sich auch um das Kind kümmern kann, wenn sie möchte, nicht, dass sie muss, und dann halt diese engere Bindung zu dem Kind hat, da Männer belegt physisch stärker sind und dadurch früher in der Steinzeit oder Vormittelalter, dass die Männer dann jagen gehen konnten und Essen für die Kinder und die Frauen beschaffen konnten, während die Frauen sich von der langen Zeit der Geburt erholen und so dann eine engere Bindung mit dem Kind schließen können. Das kannst du gerne widerlegen, wenn du möchtest.
Ich muss sagen, wir leben momentan in einem anderen System. Die Welt hat sich gewandelt und wir sollten auch an dem Punkt sein, wo auch Männer die Erziehung übernehmen sollten. Und es ist halt tatsächlich nicht so, dass die Frau eine bessere Bindung zu dem Kind hat oder dass das Kind eine bessere Bindung zu der Mutter hat, weil sie ihn geboren hat. Tatsächlich, wenn das Kind dem Vater auch nach der Geburt begegnet, fühlt es sich auch zu dem Vater gebunden. Also es gibt ja einen Grund, wieso Babys nach der Geburt oder in einem Zeitraum nach der Geburt sehr ähnlich deren Vätern aussehen. Das soll dafür sorgen, dass die Väter auch sich ans Kind gebunden fühlen.
Wir haben Natasha Friend die Frage gestellt, wie können wir junge Menschen ermutigen, über sexuelle Übergriffe zu sprechen?
Das ist das Entscheidende, nicht wahr? Dieses Buch bringt dich dazu, über sexuelle Übergriffe zu sprechen. Das Schreiben dieses Buches bringt mich dazu, über das Thema nachzudenken und offener mit meinen eigenen Kindern, mit meinen Freunden und mit jedem, der mich nach dem Buch fragt, darüber zu sprechen. Ich finde, das Thema sollte in jeder Highschool auf dem Lehrplan stehen. Ich würde Eltern ermutigen, mit ihren Kindern über das Thema Einwilligung zu sprechen. Das muss ein ständiges Thema sein. Es ist nicht nur ein einziges Gespräch. Es ist etwas, worüber wir nicht nur in der amerikanischen Kultur, sondern in allen Kulturen sprechen sollten. Über die Autonomie des Körpers, über das Eigentum an unserem Körper und über die Entscheidung, ob wir uns auf eine sexuelle Beziehung einlassen oder nicht. Wir müssen unsere Kinder ermutigen, über diese Dinge zu sprechen. Es sollte nicht beschämend sein. Es sollte kein Tabu sein. Es sollte Teil des Zeitgeistes sein. Teil des Dialogs, immer wenn wir über Beziehungen sprechen.
Ein weiteres Hauptthema des Buches sind Rollenbilder, die von der Gesellschaft aufgestellt werden. Die Autorin gestaltet viele Figuren ihrer Geschichte sehr eigenartig, im Gegensatz zu den Stereotypen der Gesellschaft. Dies stellt sie oft folgendermaßen dar. Textausschnitt, Seite 92, Zeile 4 bis 15. Sein Vater warf einen Blick auf die Uhr. In 20 Minuten fängt das Training an, Kumpel. Deine Sachen liegen schon im Auto. Ich gehe nicht zum Training, weigerte sich Asher. Und ob du gehst, erwiderte sein Vater. Nein, Asher schüttelte den Kopf. Geh ich nicht. Wenn du nicht zum Training gehst, wandte sein Vater ein, kannst du morgen nicht beim Spiel dabei sein. Will ich auch gar nicht, sagte Asher. Ich will bei gar keinem Spiel mehr dabei sein. Ich habe keine Lust mehr auf Football oder Eishockey und auf Basketball und Lacrosse auch nicht. Asher ist einer der Figuren, die durch seine Einzigartigkeit besonders hervorstechen. Er trotzt den männlichen Stereotypen durch seine Entscheidung, Künstler anstatt Sportler zu werden. Ein weiteres Beispiel ist Adam Ksu. Textausschnitt, Seite 15, Zeile 1 bis 8. Adam Ksu war weder auf Kyle Ten Hopes Party noch auf den Verbindungsfest gewesen. Von der Party hatte er nicht mal gewusst. Von dem Fest schon. Um davon nichts mitzukriegen, hatte man echt hinterm Mond leben müssen. Aber hingegangen war er trotzdem nicht. Er hatte keinen Grund gesehen, sich dem auszusetzen. Im Gegensatz zu allen anderen Jugendlichen auf der Schule trinkt Adam nicht und geht auch nicht auf Partys. Er konzentriert sich auf seine Ziele und verfolgt nicht die klischeehaften Verhaltensweisen eines Jugendlichen in Büchern. Das sind nur zwei von vielen Beispielen, wie Natasha Friend sich offensichtlich und absichtlich von den Rollenbildern entfernt. Doch Nora ist ganz anders als die oben genannten Figuren. Sie entspricht vielen Stereotypen der weiblichen Figur. Sie ist nicht nur hübsch, sondern auch Musterschülerin. Jedes Mädchen beneidet sie aufgrund dieser Eigenschaften. Im Vergleich zu Adam Ksu und Asher ist sie stinknormal.
Aber wie greift die Realität das Thema auf? Oft hört man Sprüche wie »Sei keine Pussy« oder »Männer weinen nicht«, »Sei kein Mädchen« oder »Geh zurück in die Küche«. Diese Muster gibt es durch die Rollenverteilung der beiden Geschlechter seit längerer Zeit. Menschen sind sozusagen in ihre Rolle eingeboren worden.
Das Mädchen hat von klein auf gelernt, wie sie zu einer richtigen Frau wird, sich um Kinder kümmern und ihrem Mann gefallen kann. Der Junge, im Gegenzug, wie man auf dem Feld arbeitet, stark wird und keine Schwäche zeigt, denn er muss die Familie beschützen. Die Frauen kleideten sich schön, schminkten sich, lernten zu kochen und zu putzen, waren elegant und höflich. Der Mann war muskulös, kämpfte sich in der Gesellschaft hoch und schützte die Schwächeren. Diese Muster stiften in den Augen ihrer Befürworter eine beruhigende Ordnung und helfen, das Chaos des menschlichen Lebens zu regeln. Doch im 20. und 21. Jahrhundert hat das weibliche Geschlecht an psychischer Stärke zugenommen und möchte sich ebenfalls in bestimmten Bereichen, in denen traditionell nur Männer arbeiten, zeigen. Zum Beispiel in der Politik, in der Wirtschaft, als Ärztinnen und so weiter. Was ist nun, wenn eine Frau Karriere machen möchte und der Mann zu Hause mit den Kindern bleiben will? Jeder Mensch hat seinen eigenen Charakter, seine individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten und sein je eigenes Potenzial, seine Vorlieben etc.
Wie gestaltet Natasha Friend ihre Figuren im Gegensatz zu anderen Autoren? Viele Autoren versuchen ihre fiktiven Figuren im Roman besonders zu gestalten, aber merken nicht, dass dadurch eine Normalität zwischen allen anderen Büchern entsteht. Das Ungewöhnliche wird zum Gewöhnlichen. Weil Nora als Hauptperson im Gegensatz zu ihrem Umfeld so normal ist, wird sie im Bezug oder im Vergleich zu anderen Büchern insgesamt durch ihre Normalität unnormal. Haben sie die Hauptfiguren absichtlich so stereotypisiert, dass sie die klassischen, typischen männlichen und weiblichen Eigenschaften von Cam und Asher praktisch vertauscht haben? Wenn ja, warum?
Ja, das habe ich auf jeden Fall getan. Ich wollte nicht, dass jede Figur in meinem Buch ein Stereotyp ist. Ich wollte, dass einige Figuren Stereotype, Geschlechterrollen verkörpern und andere nicht, damit wir genau dieses Gespräch führen können. In jeder der Figuren, die ich in diesem Buch geschrieben habe, steckt ein bisschen von mir. Von jeder Figur, die ich je geschrieben habe, sind sie alle ein bisschen von mir. Cam ist die Person, die ich am liebsten wäre. Wenn ich noch einmal die Gelegenheit hätte, ein Teenager zu sein, würde ich mehr wie Cam sein wollen. Als Teenager war ich wahrscheinlich eher wie Nora und ich möchte, dass jeder Junge mehr wie Adam Xu in sich hat.
Warum wollten Sie, dass Asher seine Sportkarriere aufgibt, um Künstler zu werden, wo doch fast jeder junge Mensch in Gunst in einem Sportteam ist und Asher so viel Talent hat? Könnte er Cam und Nora nicht unterstützen, selbst wenn er Sportler wäre, wie Cam es ist?
Ja,
natürlich. Jeder Charakter hätte auftauchen und Nora unterstützen können. Ich wollte, dass Asher ein Gegenpol zu seinem Vater ist. Also Red, der stereotype Sportler, der Typ von den Jungs, die Jungs bleiben Jungs. Alle die Klischees über einen starken Mann in Amerika. Asher, der alle Voraussetzungen für einen talentierten Sportler mitbringt, der diesen Weg hätte einschlagen können, seinem Herzen folgt und Autor wird und sich auch gegen seinen Vater stellt, war für mich ein so wichtiges Statement für all die männlichen Leser da draußen, die Väter wie Red haben und die den stereotypen Weg eines männlichen Sportlers einschlagen könnten, aber das Gefühl haben, dass das nicht das Richtige für sie ist. Ich wollte, dass sie eine Figur lesen können, die den Mut hat, einen anderen Weg zu wählen. Im Unterricht haben wir uns auch über einige Erfahrungen ausgetauscht. Unser Lehrer meinte, dass er zuerst unsicher war, ob das Buch das Richtige für eine 9. Klasse ist. Aber dann haben sehr viele aus der Klasse von Momenten und Situationen erzählt, in denen sie sexuell belästigt wurden, teilweise auch körperlich. Da wurde uns klar, wie aktuell und wichtig dieses Thema auch für eine 9. Klasse ist.
Da spielt es plötzlich gar keine Rolle mehr, dass die Geschichte in Amerika spielt und Noras, Cam und Ashers Umfeld doch einiges anders ist als hier bei uns. Solche Vorfälle können hier genauso wie dort vorkommen. Und es ist besser, darüber zu reden, als so zu tun, als gäbe es das Problem gar nicht. Wir können euch von zwei Beispielen aus unserem näheren Umfeld berichten. Ich war in der Schule wie jeden Tag, aber eines Tages jedoch wurde ich von einer Schülerin sexuell belästigt. Ich fühlte mich unsicher und allein, aber ich entschied mich, meine Geschichte zu teilen und Unterstützung zu suchen. Ich wandte mich an meine Freundinnen und Lehrer und erzählte ihnen von dem Vorfall. Zu meiner Überraschung erhielt ich viel Unterstützung und Empathie. Viele Schülerinnen und Schüler in meinem Umfeld hatten ähnliche Erfahrungen gemacht und konnten mich verstehen. Ich ermutigte sie, ihre Geschichte öffentlich zu teilen und sich für ihre Rechte einzusetzen. Ich beschloss, meine Stimme zu erheben, um meine Geschichte zu teilen. Ich forderte, dass die Täterin zur Rechenschaft gezogen wird. Ich nutzte auch soziale Medien, um meine Geschichte zu teilen und andere Frauen zu ermutigen, ihre Stimme zu erheben. Ich wurde zu einer wichtigen Stimme im Kampf gegen sexuelle Belästigung und für die Rechte von Frauen. Durch meine Sichtbarkeit und mein Engagement konnte ich eine Veränderung bewirken und andere Frauen helfen, sich sicher und unterstützt zu fühlen.
Ein Junge namens Eddie wurde von zwei Menschen, die ich kenne, gemobbt. Er kommt aus Ghana und war ein Person of Color, wie im Roman Cam.
Er wurde wegen seiner Aussprache bzw. seinem Akzent, seiner Hautfarbe und Herkunft von ihnen gemobbt. Die beiden Jungs posteten ihn in den sozialen Medien und machten sich über ihn lustig. Eddie hat mitgelacht, obwohl er innerlich sehr traurig war. Es gab aber auch Leute, die sich für Eddie eingesetzt haben und ihm erklärt haben, dass er sich das nicht gefallen lassen soll, seine Geschichte teilen soll. Eddie ging zu den zwei Jungs und sagte ihnen, dass er das nicht möchte und dass das nicht okay ist. Er teilte seine Geschichte in den sozialen Medien und noch mehr Leute, die unter Mobbing litten, sprachen über deren Geschichten.
Warum ist Nora so gehemmt, wenn es um das Thema meinen Körper geht, obwohl sie ihr ganzes Leben lang Camille Dott an ihrer Seite hatte? Und hat Diane Nora nie was über den Intimbereich beigebracht? Ist Diane in deinen Augen eine schlechte Mutter?
Ich werde diese Fragen in umgekehrter Reihenfolge beantworten. Diane ist keine schlechte Mutter. Sie wurde wahrscheinlich genauso erzogen und ich denke, das ist nicht ungewöhnlich, dass Eltern ihre Kinder vor der harten Realität des Lebens und des Erwachsenseins unterstützen wollen. Und eine dieser harten Realitäten ist, wie Mädchen und Frauen manchmal von Jungen und Männern behandelt werden. Und die Neigung, um Kinder so lange wie möglich jung und unschuldig halten, ist real. Ich habe als Mutter selbst damit zu kämpfen, denn ein Teil von mir möchte meine Kinder in einer Blase halten und die Realität vor ihnen verbergen. Aber das klügere, nachdenklichere Elternteil in mir weiß, dass der Weg zum Schutz meiner Kinder darin besteht, sie zu erziehen. Und so wendet Cams Mutter Imani diese Taktik an. Sie sagt, ich erziehe eine starke, selbstbewusste Tochter, indem ich ihr alles beibringe, was es über Sex zu wissen gibt, indem ich Körper zu einem offenen Thema mache, indem ich sie nicht beschäme, indem ich ihr die Macht über ihren Körper gebe, sowohl in Bezug auf das vernünftige Vergnügen als auch in Bezug auf die Fähigkeit, Nein zu sagen. Ich denke also, dass Nora mehr von ihrer Mutter als von Cam beeinflusst wurde. Aber ich glaube, dass Gleichaltrige einen enormen Einfluss auf ihre Freunde haben können. Und ich denke, dass Nora durch die Erfahrung des Übergriffs und die Tatsache, dass sie ihn überstanden hat, sicherlich verändert wurde. Und ich vermute, dass sie, wenn sie Mutter wird, ihre Töchter und Söhne anders erziehen wird, als sie und Asher erzogen wurden.
Wir haben uns gefragt, warum einerseits Mädchen und andererseits Jungs den Roman lesen sollten und haben folgende Gründe gefunden. Mädchen sollten das Buch lesen, um sich zu informieren, zu schützen und um anderen zu helfen und um sich zur Wehr zu setzen, wenn man sexuelle Belästigung erfährt. Außerdem sollten Mädchen das Buch lesen, um zu lernen, wie man Grenzen setzt und um zu verstehen, dass sexuelle Gewalt niemals die Schuld des Opfers ist.
Und um zu erkennen, dass man nicht leise sein sollte, denn im Buch wird vor allem durch Cam deutlich, dass es wichtig ist, über das Thema und auch über eigene Erfahrungen zu reden. Auch um einzusehen, dass es falsch ist, wenn man von ihnen verlangt, dass sie sich einschränken müssen in Kleidung, Verhalten und Reden. Und um sich die Bedeutung von Solidarität unter Mädchen bewusst zu machen, damit sie einander unterstützen und füreinander einstehen können, wenn sie online oder außerhalb angegriffen werden.
Die meisten Jungs können es sich höchstwahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie es ist, so etwas zu erleben, obwohl vermutlich viele denken, dass sie es könnten. Jedoch darf man nicht vergessen, dass nicht nur Frauen sexuellen Übergriffen zu Opfer fallen, selbst wenn ihre Anzahl deutlich geringer ist und sie nicht viel öffentliche Aufmerksamkeit erhalten, eben weil die Opferrolle nicht mit den männlichen Stereotypen zusammenpasst.
Und Jungs sollten das Buch auch lesen, weil im Roman verschiedene Rollenklischees aufgebrochen werden. Typisch männliche Eigenschaften sind auch gesellschaftliche Geschlechtsnormen. Wie genau diese Geschlechternormen definiert sind, hängt von Zeit, Ort, ökonomischem Hintergrund, kultureller oder religiöser Zugehörigkeit und vielen weiteren Faktoren ab. Wichtige Anforderungen, die klassischerweise unter anderem in Deutschland an Männer gestellt werden, sind Handlungsfähigkeit, körperliche Kraft und Sportlichkeit, Durchsetzungsfähigkeit, Risikobereitschaft, Verteidigungsbereitschaft, sexueller Erfolg bei Frauen, beruflicher und finanzieller Erfolg, Lockerheit und Schlagfertigkeit. Auf den ersten Blick wirken diese Eigenschaften positiver als die, die man klassischerweise Frauen zuschreibt. Doch das heißt nicht, dass Männer dadurch nur Vorteile haben. Denn ein Leidensdruck besteht trotzdem und es fällt oft schwer, Männlichkeitsanforderungen zu erfüllen, wenn man dies entweder nicht will oder auch nicht kann.
Jungs sollten das Buch lesen, um sich einmal in die weibliche Perspektive hineinzuversetzen und zu erfahren, dass solche Themen sehr ernst zu nehmen sind.
Der Perspektivwechsel und die Klischees aufbrechende Figurengestaltung können beiden Leserinnen und Lesern helfen, ein eigenes, von den traditionellen Stereotypen unabhängiges Charakterprofil zu entwickeln. Sie können ihnen helfen, sich von den Klischees loszulösen oder, wie man auch sagen kann, zu emanzipieren. Sie können helfen, dass man sich seiner selbst besser bewusst wird und ein für sich selbst passendes Selbstwertgefühl entwickelt.
Glauben Sie, dass junge Männer durch ihren Roman ein Bewusstsein für Probleme wie Sexismus, toxische Männlichkeit und Geschlechterstereotypen entwickeln können und dass dies ihre Einstellung zu Frauen und zum Leben verändern kann?
Yes, absolutely.
Ja, absolut. Bildung ist alles. Ich glaube, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat, sich zu verändern, sich weiterzuentwickeln, Perspektiven zu wechseln und Verhaltensweisen zu ändern. Es steht für mich außer Frage, dass dieses Buch nicht nur für Mädchen gedacht ist. Es ist für Jungen und vielleicht ist es für Jungen sogar noch wichtiger zu lesen. Und das Gespräch, das sich aus diesem Buch ergibt, ist für eine Veränderung unerlässlich. Also ja, Sexismus, toxische Männlichkeit und Geschlechterstereotypen sind nicht in Stein gemeißelt. Es ist eure Generation, die die Macht hat, etwas zu verändern. Führt also weiterhin diese Gespräche, redet miteinander darüber. Und was noch wichtiger ist, steht auf und meldet euch zu Wort, wenn ihr Sexismus, toxische Maskulinität und Geschlechterstereotypen in eurer Umgebung seht. Ein passiver Zuschauer zu sein bedeutet, Teil des Problems zu sein. Es ist die Fortsetzung der Toxizität. Also steht auf und sagt etwas. Stehen Sie auf und tun Sie etwas. Sei der Adam Ksu, sei der Asher. Ihr könnt auf jeden Fall ein Teil der Veränderung sein. Führt weiterhin diese Gespräche. Werft einen tiefen Blick auf euch selbst und eure eigenen Geschlechter und Sexualstereotypen, auf euren eigenen Verhalten, auf das, was ihr in der Vergangenheit voneinander akzeptiert habt. Wie ihr anders seid, wie ihr füreinander eintreten wollt, für eure Freunde eintreten wollt, wie ihr wollt, dass eure Töchter und Söhne in Zukunft erzogen werden. Ich übergebe diesen Staffelstab an euch. Ich möchte, dass ihr hinausgeht und Teil des Wandels, der Evolution in der Revolution werdet.
Zusammenfassend kann man zum Jugendroman No Game sagen, dass er in wechselnden Perspektiven erzählt wird, sodass man die Gedanken, Eindrücke und Absichten der verschiedenen Charaktere nachvollziehen und verstehen kann. Man merkt schnell, dass der Roman eine bedrückende und bedrohliche Atmosphäre besitzt, die den Ernst des Themas unterstreicht. Das Setting mit College-Sport und Studentenverbindungen ist deutlich amerikanisch, dennoch besteht die behandelte Problematik auch unabhängig davon, weshalb man auch zum Beispiel hier in Europa dem Buch viel abgewinnen kann.